Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Selina Bauer.
Und ich bin Naomi Nowak und wir sprechen heute über das Thema Aktivismus. In diesem Zusammenhang haben wir uns sowohl mit dem Protest auf den Straßen als auch mit politischen Bewegungen im Netz auseinandergesetzt und gefragt, wie organisieren sich eigentlich Protestbewegungen? Welche Rolle spielt heutzutage der Online-Aktivismus und was ist unter dem sogenannten Hashtag-Aktivismus zu verstehen? Wo kann man als Aktivist eigentlich mehr bewirken, online oder offline? Und welche Auswirkungen hat die aktuelle Corona-Pandemie auf die Protestbewegung? Diese und weitere Fragen wollen wir in dieser Folge diskutieren. Und weil der Aktivismus viele Stimmen hat, haben wir dazu mit drei Menschen gesprochen, die alle einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel auf das Thema haben.
Wir haben unter anderem mit Marlene Vogelsang, einer 17-jährigen Schülerin, gesprochen, die sich für Klimaschutz, Feminismus und Antifaschismus engagiert. Außerdem mit Janis Große, der als freier Foto- und Videojournalist arbeitet und Protestbewegungen im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit innerhalb seines Berufsalltags auf den Straßen begleitet. Ebenso wie Daniel Stemmler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin, der sich im Rahmen seiner Forschung mit Fragen des politischen Protests im Zeitalter der Digitalisierung auseinandersetzt. Alle drei liefern uns dabei verschiedene Herangehensweisen an das Thema Aktivismus. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Wir haben bei unseren Experten nachgefragt, welche drei Worte sie mit dem Phänomen verbinden.
Aktivismus ist vielfältig, zielstrebig und demokratierelevant.
Praxis, Bewegung und Wandel.
Es ist Kraft, Veränderung und Leidenschaft.
Eine Leidenschaft für den Aktivismus und für politische Themen haben unsere Gesprächspartner bereits in der Schulzeit entwickelt. Schon sehr früh haben sie zu Hause über den Irakkrieg, Atomkraft oder Kinderarmut diskutiert. Daniel Stemmler und Janis Große erzählen uns, wie sich ihr Interesse für Politik entwickelt hat und wie das Thema Aktivismus im Zusammenhang mit ihrer heutigen Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und freier Foto- und Videojournalist steht.
Bei mir war das damals zu Schulzeiten so, dass ich viel Zeit im Internet verbracht habe und dadurch irgendwo Interesse für politische Themen entwickelt habe. Dann gab es in meiner Schulzeit diese Geschichte mit dem schwer nachvollziehbaren Krieg im Irak. Und damals sind wir dann das erste Mal auf eine Demo gegangen oder haben in der Schule gestreikt. Das war ganz aktionistisch. Aber ab da ging es irgendwie los. Und dann später habe ich mich viel mit Internetpolitik, mit Netzpolitik auseinandergesetzt, habe dann in der Schule mal eine Facharbeit zur Vorratsdatenspeicherung geschrieben. Und das hat mich dann irgendwann später erst dazu bewegt, Politik und Sozialwissenschaften zu studieren. Und dann irgendwann später im Master hat mich das Thema auch wieder eingeholt. Aber ich finde es tatsächlich ganz spannend, welche Möglichkeiten Technik bereithält, mit Technik, durch Technik Politik zu machen. Und was sich dadurch verändert. Und das sind Fragen, die mich schon ein bisschen länger beschäftigen. Und ich habe das Glück, dass ich das auch gerade beruflich machen kann und da in dem Themenbereich eine Dissertation schreiben darf.
Ich habe mich schon ziemlich früh für Politik interessiert, auch geprägt durch meine Eltern. Habe ich auch viel mit meinem Vater über Politik diskutiert. Und so mit 13, 14 habe ich angefangen, mich für aktuelle politische Themen zu interessieren. Damals war ein Schwerpunkt Atomkraft, Atomenergie, was damals einfach ein Thema war, auch mit Fukushima 2011. Und so mit 14 habe ich dann einfach eine Möglichkeit gesucht, mich mit Menschen auszutauschen und mit anderen Menschen zu interagieren, die ein ähnliches Interesse haben und sich auch dafür interessieren, weil es so in meinem Schulumfeld so nicht stattgefunden hat und bin dann so zur Greenpeace-Jugend gekommen damals. Ich komme mit Aktivismus eigentlich täglich in Berührung, auf unterschiedlichen Formen. Also klar, während der Arbeit, wenn ich über Demonstrationen berichte, über andere Protestformen berichte, komme ich damit in Berührung, aber natürlich auch online.
Während Daniel Stemmler sich auf wissenschaftlicher und Janis Große auf journalistischer Ebene mit dem Thema auseinandersetzen und damit eher eine objektive Perspektive einnehmen, ist die 17-jährige Schülerin Marlene mittendrin und live dabei. Sie erzählt uns von ihrer Motivation und den Beweggründen, sich für politisch relevante Themen auf den Straßen stark zu machen.
Ich kann nicht benennen, dass es so einen Punkt gab, an dem ich gedacht habe, jetzt werde ich Aktivistin und vorher war das alles mir relativ egal, also so war das nicht. Es war eher so, dass es sich ja immer mehr herausgebildet hat und mir klar wurde, was es so für Probleme gibt und dass es auch, glaube ich, einfach günstiges Timing war, weil ich vor 2-3 Jahren zu einer Klimademonstration gefahren bin nach Berlin, also gegen Kohle. Mir war das irgendwie klar, dass es den Klimawandel anheizt, dass der Klimawandel eine Gefahr für mich und zukünftige Generationen und für einige Leute, die davon jetzt schon betroffen sind, ist. Und nach dieser Demonstration ist dann eigentlich 2 Monate später die Fridays for Future Protestbewegung in Deutschland richtig angekommen. Das war dann irgendwie ein glückliches Zusammenspiel, dass ich gerade so praktisch bereit war, in meinem Denken jetzt aktiv zu werden, dass ich dachte, ja, jetzt möchte ich was machen. Und dann gleichzeitig halt so diese Welle an Leuten kam, die genau das Gleiche gedacht haben, wo ich mich dann praktisch einfach anschließen konnte und auch sagen konnte, okay, jetzt machen wir halt richtig was. Jetzt gehen wir nicht nur irgendwie 2-mal im Jahr auf Demonstrationen, sondern wir setzen uns da wirklich krass aktiv für ein, streiken jede Woche und noch viel mehr, was da alles dazu gehört.
Mittlerweile engagiert sich Marlene aktiv in der Fridays for Future Ortsgruppe Peine und in der Grünen Jugend in Niedersachsen, der Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen. Dort arbeitet sie im Social-Media-Team, erstellt Beiträge und ist am Schreiben des Newsletters beteiligt. Zudem ist sie derzeit ein relativ passives Mitglied bei Amnesty International. Mit uns hat sie darüber gesprochen, wie solche klassischen Proteste eigentlich organisiert werden.
Also meistens gibt es einen konkreten Anlass, wie zum Beispiel eine internationale Klimakonferenz, wo sich dann viele Leute denken, okay, wir wollen jetzt Druck auf die PolitikerInnen ausüben oder die Konzernchefs oder wen auch immer, die da Entscheidungen zu treffen haben. Und wir sagen, wir müssen unsere Stimmen irgendwie ein bisschen Gehör finden. Genau, da geht es eigentlich ganz schnell. Dann meldet eine Person die Demonstration an. Andere setzen sich daran, irgendwie ein Framing zu schreiben und sich zu überlegen, was wollen wir rüberbringen bei der Demonstration. Dann gibt es Leute, die sich um die Organisation der Demo an sich kümmern. Woher kriegen wir Materialien? Wer ist für den Ton zuständig? Wer macht das Awareness-Team? Genau, und dann werden Pressemitteilungen geschrieben, dann werden Reden geschrieben, Materialien besorgt, solche Sachen. Das läuft dann so, je nachdem, wie viel Vorlaufzeit man hat, ein paar Wochen bis ein paar Tage. Und dann geht's eigentlich auch los.
Marlene steht mit ihrem politischen Engagement nicht alleine da. Immer mehr junge Aktivisten und Aktivistinnen kämpfen für ihre Anliegen. Daniel Stemmler erklärt uns, dass das unter anderem damit zusammenhängt, dass wir in einer sogenannten Bewegungsgesellschaft leben, in der es zunehmend normaler geworden ist, zu protestieren. Nicht nur auf den Straßen, sondern heutzutage vor allem auch online auf sozialen Netzwerken wie Twitter oder Instagram.
Es gibt schon aus den 90er Jahren einen ganz bekannten Artikel von Dieter Rucht mit der These, dass wir in der Bewegungsgesellschaft leben, weil es eben so normal geworden ist oder weil es so wichtig geworden ist oder es so oft auftritt, dass Leute für ihre politischen Anliegen auf die Straße gehen. Und das ist eine starke These gewesen, die sich zum Teil bestätigen lässt, wenn man mich fragen würde. Und ja, vor dem Hintergrund ist es eben durchaus normaler geworden, zu protestieren. Und das nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz. Und ich würde sagen, dass sich sogar noch weiter etwas normalisiert hat, dass es viel mehr Kritik gibt und viel mehr Anstoßpunkte, an denen sich Protest eigentlich dann entzünden kann oder äußert, weil es neue Kommunikationsformen durch das Netz gibt.
Was wir also derzeit beobachten, ist ein enormer Bedeutungszuwachs von sozialen Medien und Netzwerköffentlichkeiten, den sich auch Protestbewegungen zunutze machen. Gerade für die Organisation und Planung einer Protestveranstaltung stellen soziale Medien ein nützliches Instrument dar. Über sie organisieren sich Protestbewegungen online, vernetzen sich zu bestimmten Themen, teilen ihre Ansichten und Meinungen. Aber die Aktivisten und Aktivistinnen nutzen es auch als Kommunikationstool nach außen, um beispielsweise Menschen zu informieren, wann der nächste Protestmarsch stattfindet.
Soziale Medien sind extrem wichtig für soziale Bewegungen heute. Einmal, es hängt natürlich an, so bei Mobilisierung zu Aktionen. Also wenn wir jetzt eine Demo starten, dann hängen wir nicht mehr nur Plakate in der Stadt auf und in der Schule und so weiter, sondern wir machen vor allem auf Instagram, auf Twitter, über WhatsApp und so weiter Werbung und versuchen zu verbreiten, okay, dann findet das statt, kommt alle her. Und das hat natürlich einen riesigen Faktor, dass sich das so schnell ausbreitet und Leute das weitersagen können.
Klassischerweise sind soziale Medien für soziale Bewegungen etwas, was sie sich aneignen können, um ihre Botschaft nach außen zu tragen, um Leute zu ihren Aktionen zu mobilisieren, zu Massendemonstrationen, Sit-ins, aber auch zu Informationsveranstaltungen. Das heißt, sie können immer ein Werkzeug in den Händen von Protestbewegungen sein. Andererseits muss man dabei auch beachten, dass sie mehr sind als ein Werkzeug, nämlich eben auch ein Medium und als solches auf Protestbewegungen auch wieder Rückwirkungseffekte haben.
Soziale Medien sind heutzutage also weitaus mehr als nur ein nützliches Tool für den klassischen Aktivismus. Mittlerweile haben sich eine Vielzahl an Formen des Online-Aktivismus herausgebildet. Eine davon ist der sogenannte Hashtag-Aktivismus. Daniel Stemmler erklärt uns, was genau darunter zu verstehen ist, welche großen, relevanten Bewegungen es in diesem Bereich in den letzten Jahren gab und welche Plattform dabei eine besonders zentrale Rolle spielt.
Hashtag-Aktivismus findet eigentlich dann statt, wenn Nutzerinnen und Nutzer, die politische Aussagen fällen, im Netz auf Plattformen sich um ein Thema herum zusammenschließen und versuchen, mit diesem Thema eine gemeinsame Aussage in die politische Öffentlichkeit zu tragen. Und wir kennen das eben über die bekannten Beispiele. Das waren in Deutschland Hashtag Aufschrei, dann später Hashtag MeToo, dann Hashtag MeToo, also mit TWO. Und wir kennen das aber auch international mit Black Lives Matter beispielsweise oder Yes, I Stay zum Beispiel. Und was man dabei immer wieder sagen muss, es ist ein Twitter-Phänomen durchaus. Ich glaube, Twitter ist immer noch das soziale Medium, was dadurch, dass Hashtags dort trenden können, wenn eben genug Interaktion stattfindet. Das wird auch kuratiert, ne? Also das ist nicht nur allein ein Algorithmus, der das entscheidet. Aber dadurch, dass es diese Kategorie gibt und dass Trending möglich ist, ist das eben zu einem interessanten Tool geworden, um sich auch eine gewisse Diskursmacht im Netz zu verschaffen. Sicherlich treten Bewegungen im Netz und Protestbewegungen im Netz nicht nur auf einer Plattform auf, sondern vernetzen sich meistens über verschiedene Plattformen. Schließlich gibt es auch bestimmte Formen von Inhalten, die sich eben auf bestimmten Plattformen auch besser verteilen lassen.
Daniel Stemmler hat es ja gerade angesprochen, Hashtag MeToo und Hashtag Black Lives Matter. Das sind so momentan die großen aktuellen Bewegungen im Rahmen des Hashtag-Aktivismus. Gibt es darüber hinaus eine bestimmte Protestaktion, die dir in Erinnerung geblieben ist, Selina?
Neben den bekannten Beispielen Hashtag MeToo und Hashtag Black Lives Matter gab es im vergangenen Jahr eine weitere Aktion, die wahrscheinlich einigen im Gedächtnis geblieben ist. Mitte vergangenen Jahres war plötzlich mein gesamter Instagram-Feed übersät mit schwarz-weißen Bildern von Frauen und Mädchen aus dem eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch von Prominenten, die unter dem Hashtag Challenge Accepted ihre Fotos teilten. Dabei ging es augenscheinlich darum, dass Frauen füreinander einstehen und sich gegenseitig bestärken. Worum es aber tatsächlich ging, war, denke ich, vielen gar nicht bewusst. Hintergrund der Aktion war, dass mittels dieser Fotos auf die steigenden Frauenmorde in der Türkei aufmerksam gemacht werden sollte. Die schwarz-weißen Bilder symbolisierten dabei Zeitungsartikel, in denen über Frauenmorde berichtet wurde. Es galt also als Symbol einer Solidaritätsbekundung für all jene, die nicht mehr für sich selbst sprechen konnten.
Auch Marlene spricht im Zusammenhang mit dem Hashtag-Aktivismus von einem symbolischen Aktivismus, der häufig Gefahr läuft, den Fokus des eigentlichen Themas zu verlieren. Eine Frage, die sich uns in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie wirksam dieser Hashtag-Aktivismus bzw. Online-Aktivismus denn am Ende wirklich sein kann. Ist diese Art von Protest wirklich aktivistisch und politisch motiviert? Oder ist sie letztlich nichts anderes als eine Art Faulpelz-Aktivismus, an dem jeder ohne große Mühe partizipieren kann?
Ich glaube, was darunter verstanden wird, ist dann eher symbolischer Aktivismus, dass man praktisch Solidarität oder seine Meinung ausdrückt, so eher zur Selbstdarstellung und das tatsächlich gar nicht wirklich viel bewirkt. Und den Gedanken verstehe ich auch irgendwie. Also ich kann voll nachvollziehen, dass man sagt, das reicht nicht und das ist irgendwie erstmal nur ein Symbol. Aber andererseits ist es ja auch nur genauso ein Symbol, auf die Straße zu gehen und sich da mit dem Schild hinzustellen. Also da drückt man ja letztendlich dann auch nur seine Meinung aus. Und ich glaube, dass es schon online so Hashtag-Aktivismus in Anführungszeichen dann halt auch genauso Druck ausüben kann. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es darüber hinausgehen muss und man halt den Fokus vom eigentlichen Thema nicht verlieren darf und auch überlegen muss, wie kann ich dann darüber hinaus was verändern und was muss ich vielleicht auch an mir selbst verändern, wenn man jetzt so guckt auf zum Beispiel diese Black Lives Matter-Proteste, wo dann dass eher als Ausrede genutzt wurde, die schwarze Kachel, dass man gesagt hat, okay, jetzt mache ich das und jetzt bin ich rassismusfrei, was ja auf keinen Fall so stimmt.
Also ich glaube schon, dass beim Online-Aktivismus irgendwie eine gewisse Oberflächlichkeit vorhanden ist und die Sachen nicht so tiefgründig sind. Einfach auch dadurch, dass es irgendwie oft auf einzelne Bilder und kurze Texte reduziert ist, lassen sich Dinge nicht in der absoluten Tiefe irgendwie erzählen. Und reiner Online-Aktivismus hat auch immer das Potenzial oder die Gefahr, sich zu verselbstständigen. Also dass aus einem Ursprungsgedanken was Neues entsteht. Einfach dadurch, dass viele Menschen daran beteiligt sind, so dieses stille Post-Prinzip. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es halt zu so einem Selbstläufer wird und viele Menschen dann sich daran beteiligen wollen, die vielleicht auch sonst wenig aktivistisch tätig sind und glauben, sie können einen Beitrag dazu leisten, was ja in einer gewissen Form auch stimmt. Aber eine wirkliche Veränderung, habe ich oft das Gefühl, kann dadurch nicht bewirkt werden.
Im Zusammenhang mit dem Hashtag-Aktivismus sieht der Journalist Janis Große vor allem die Gefahr von Filterblasen und die damit verbundene Problematik, dass sich Menschen nur noch mit dem eigenen Umfeld und nicht mehr mit alternativen Meinungen auseinandersetzen.
Man darf irgendwie halt nicht vergessen, dass das immer nur eine Bubble, eine Blase ist sozusagen, in der man sich befindet und das nicht die Gesamtgesellschaft widerspiegelt. Und das ist so ein Fehler, den, glaube ich, da viele machen, den man schnell macht, wenn man da unterwegs ist. Dass man irgendwie davon ausgeht, dass wenn viele Menschen in der eigenen Blase, auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer, die gleichen Sachen posten, dass das irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Meinung ist. Und das ist halt oft nicht so. Weswegen das halt eigentlich oft nur ein Aktivismus für die eigene Blase, für das eigene Umfeld sozusagen ist und wenig andere Menschen erreicht. Und das ist auch so der große Unterschied letztendlich zu dem Protest auf der Straße. Weil der Protest auf der Straße erreicht halt oft ein breites Publikum an Menschen, weil sie in der Innenstadt stattfinden, oft an einem Samstag, wo halt viele Menschen einfach so unterwegs sind, um einzukaufen, um Sachen zu erledigen und das halt irgendwie am Rand mitbekommen.
Hashtag-Aktivismus als Form des Online-Aktivismus kann also durchaus etwas in Gang setzen, scheint aber ohne Proteste auf den Straßen eher sinnlos. Wie stehst du dazu, Naomi?
Ich kann die Meinungen auf jeden Fall gut nachvollziehen. Besonders problematisch sehe ich den Online-Aktivismus im Hinblick auf die Kraft, die dadurch ausgelöst wird. Ich befürchte halt, dass diese so ein bisschen verloren geht und auf der Strecke bleibt. Es ist halt einfach schon etwas ganz anderes, ob ich jetzt kurz einen Hashtag poste oder ob ich wirklich mit Herzblut bei Wind und Wetter auf die Straße gehe und lautstark für eine Sache kämpfe.
Allerdings hat der Online-Aktivismus auch einen ganz klaren Vorteil. Und zwar bietet er den Menschen eine Einstiegsmöglichkeit bzw. überhaupt erstmal Berührungspunkte für die Auseinandersetzung mit politischen Themen, wie unsere drei Experten erläutern.
Also es ist ja auch irgendwie eine Chance, dass Leute daran teilnehmen können durch praktisch einen Hashtag und erstmal dazu animiert werden, überhaupt sich einzusetzen. Also klar, dass es nicht dabei bleiben muss, glaube ich ziemlich offensichtlich, aber dass Leute dann überhaupt erstmal mit dem Thema konfrontiert werden, damit in Kontakt kommen, wenn sie es auch vielleicht sonst nicht würden, weil es so viele Leute dann einfach und schnell nutzen können und von da aus dann praktisch diesen Sprung von ich sehe das, ich schreibe das zu, ich denke darüber nach und verändere was machen können.
Was ich aber auch wichtig finde, in dem Punkt zu erwähnen, ist, dass Protest ja eine gesellschaftliche Veränderung erreichen will in den meisten Fällen. Und die gesellschaftliche Veränderung basiert auch darauf, dass sich viele Menschen mit der Thematik beschäftigen und viele Menschen eine Meinung dazu haben. Und wenn man jetzt von kleinen privaten Profilen ausgeht, dann hat man zumindest immer Einfluss auf das direkte Umfeld. Und ich glaube, an dem Punkt ist Online-Aktivismus schon auch eine Triebkraft von Veränderungen, zumindest in den Köpfen der Menschen, des eigenen Umfelds sozusagen.
Was Hashtag-Aktivismus leisten kann, ist ein Einstiegstor zu sein, Leute vielleicht für ein Thema erstmals zu begeistern, Leute auch über etwas in Kenntnis zu setzen, etwas zu lernen und um tatsächlich zur Teilnahme an einer Protestaktion, ob jetzt auch im Netz oder auch auf der Straße zu führen, muss es eben ein Interesse auf der Seite der Person geben. Und das heißt, man sollte Hashtag-Aktivismus meines Erachtens immer als Ergänzung von Protest sehen und nicht als etwas, was den klassischen Protest ersetzt.
Eine Frage, die sich uns an dieser Stelle stellt, ist, wo man denn letztendlich mehr bewirken kann, online oder offline? Wird denn heutzutage überhaupt noch eine Unterscheidung dabei getroffen oder ist es nicht vielmehr so, dass beides immer weiter miteinander verschmilzt?
Ich würde es gar nicht so gegeneinander ausspielen, ob online oder offline man mehr bewirken kann, sondern dass es ein Zusammenspiel ist. Und ich glaube, man sollte aber auf keinen Fall die Macht der Straße unterschätzen. Ich glaube, das hat irre viel Kraft, also so auch jetzt so Demokratiebewegungen und so, das ist immer ausschlaggebend, dass so und so viele Leute, so und so viele 100.000 Leute auf der Straße waren und denkst so, wow, die sind alle richtig wütend und die wollen jetzt was verändern. Deswegen ist das, glaube ich, immer noch so das Stärkste, aber online entwickelt sich, glaube ich, gerade in eine Richtung, dass es schon auch sehr viel bewirken kann und als Ergänzung zu offenen Aktivismus auf jeden Fall jetzt schon extrem wichtig ist.
Während Marlene als Aktivistin vor allem auf die große Wirkung klassischer Offline-Proteste setzt, ist für den Foto- und Videojournalisten Janis Große eine andere Perspektive entscheidend. Für ihn gilt, egal ob online oder offline, ein Protest kann nur etwas bewirken, wenn er mediale Aufmerksamkeit erfährt.
Ich glaube, es ist für die Demokratie wirklich wichtig, dass Menschen ihre Meinung zum Ausdruck bringen, ihren Protest auf die Straße tragen oder online formulieren, transportieren. Aber eine konkrete Veränderung löst beides nicht direkt aus. Es ist eher ein Symptom einer Veränderung, würde ich vielleicht sagen. dass Menschen auf die Straße gehen oder online Protest in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, in heutigen Zeiten braucht es beides, damit Protest wirksam ist, weswegen große Protestformen auch irgendwie in beidem stark sind. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass Protest alleine keine Aufmerksamkeit bekommt und keine Wirkung erzielt, sondern nur Protest in einem Zusammenspiel mit der Berichterstattung und das Transport sozusagen dieser Demonstration und der Botschaft der Demonstration an ein breites Publikum. Und das funktioniert halt im klassischen Wege über Zeitungen, über Fernsehen, über Radio, aber eben heutzutage auch über soziale Medien und kleine Blogs, YouTube-Videos, was auch immer. Und ich glaube, dass sie da halt eine ähnliche Rolle spielen können wie die klassischen Medien.
Fest steht, dass nicht nur der Online-Aktivismus die Protestbewegungen grundlegend verändert hat, sondern auch die derzeitige Corona-Pandemie. Daniel Stemmler hat uns erzählt, dass diese außergewöhnliche Situation den klassischen Bewegungen wie Fridays for Future unglaublich viel Wind aus den Segeln genommen hat. Weil der Protest auf den Straßen durch die Pandemiesituation nicht mehr ohne Einschränkungen möglich ist, hat die Fridays for Future-Bewegung ihren klassischen Belagerungscharakter verloren.
Wir haben es zum Beispiel jetzt gesehen, durch die Pandemiebedingungen ist es gerade bei Akteuren wie Fridays for Future, die vor der Pandemie unheimlich gut darin waren, so etwas zu schaffen, was, glaube ich, Jürgen Habermas mal den Modus der Belagerung genannt hat, nämlich dadurch jeden Freitag eine Aktion zu haben und dann das eben auch so mit einer Führungspersönlichkeit zu verbinden, die auch etwas auszeichnet, was dann viele angenommen haben, nämlich so eine gewisse Sturheit dabei, um das halt auch wirklich jeden Freitag wieder zu machen. Denen wurde natürlich sehr stark jetzt der Wind aus den Segeln genommen und mussten stattdessen dazu übergehen, eben mit Führungspersönlichkeiten dann auf einmal an Talkshows teilzunehmen und so weiter. Und an der Stelle, da hat sich die Bewegung eigentlich notdürftig selber den Wind aus den Segeln genommen, weil jeder Termin, wo Luisa Neugebauer mit Angela Merkel oder anderen an einem Tisch sitzt, verliert sie maximal an Glaubwürdigkeit, weil das ist zwar gut, kann ihre Forderungen vortragen, aber wird auch gleichzeitig eingelullt und verliert eigentlich an dieser Kraft, die da vorher da war.
Für Marlene Vogelsang, die sich aktiv in der Ortsgruppe Fridays for Future Peine engagiert, und weitere Aktivisten und Aktivistinnen, ist es durch die Corona-Pandemie noch schwerer geworden, sich Gehör bei den Entscheidungsträgern zu verschaffen. Da man nicht mehr auf die Straße gehen kann, bleibt ihnen oftmals nichts anderes übrig, als ihre Anliegen in einer Mail an die Politiker zu verfassen. Diese Art der Kommunikation begünstigt jedoch die Delegitimierung von Aktivisten durch die Entscheidungsträger. Diese Problematik sieht auch der Wissenschaftler Daniel Stemmler.
Dass wir nicht auf die Straße gehen können, ist, glaube ich, eine große Sache. Also wir können jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt eine Aktion halt zum Beispiel gegen Erdgas machen, können wir nicht sagen, okay Leute, kommt alle am Freitag 16 Uhr auf den Marktplatz, wir machen richtig Lärm und es gibt Musik und es gibt, keine Ahnung, Brezeln oder so, kommt mal her, es wird richtig cool. Das geht ja einfach nicht, sondern man muss dann sagen, okay, mach ein Foto mit diesem Schild und setzt euch dagegen ein, schreibt euren Abgeordneten, was natürlich auch cool ist, aber es ist, glaube ich, eine größere Hürde, einfach für Leute da mitzumachen. Also man muss schon eher in dem Thema drin sein, dass man sich einsetzt, als wenn man weiß, es ist coole Musik auf der Demo und da gehe ich mal hin mit meinen Freunden oder Freundinnen. Und auch ein Problem ist, dass man einfach ignoriert werden kann von so EntscheidungsträgerInnen, also so eine Mail schreiben, die landet dann eher im Papierkorb, als wenn wir jetzt schreiend vor einem Parlament stehen.
Es gibt, glaube ich, ein grundsätzliches Ding immer wieder bei sozialen Bewegungen und bei Protestakteuren, dass sie sich ihre Legitimität bei politischen Akteuren erkämpfen müssen. Der grundsätzliche Ausgangspunkt ist stark der, dass PolitikerInnen natürlich dazu tendieren, etwas erstmal nicht wahrnehmen zu wollen, nichts zu sehen. Was dann im schlechtesten Fall stattfindet, ist, dass sie anfangen, diese Akteure zu delegitimieren und zu sagen, ja, das sind Anliegen, die können wir eben nicht für voll nehmen. Oder die sind zu weg von der Wirklichkeit, die sind unrealistisch. Und dann heißt es aber für Protestakteure meistens, dass sie auf diese Delegitimierung mit Empörung reagieren und das Ganze dann darüber auch noch mehr Fahrt aufnimmt, wenn sie von vornherein für voll genommen werden wären. Hätten sie vielleicht gar nicht so sehr einen Grund gehabt, um auf die Straße zu gehen. Deswegen spricht man in der liberalen Theorie von Protestbewegungen auch immer gerne davon, dass Protestakteure Themengeneratoren sind, deren Aufgabe ist, Themen, die vorher eben noch nicht für voll genommen wurden, die nicht im politischen Betrieb besprochen wurden, die anscheinend nicht wichtig genug waren, an das politische System herantreten lassen und dazu auffordern, dieses Problem doch endlich mal zu bearbeiten.
Auch für Janis Große, der Protestbewegungen im Rahmen seiner journalistischen Arbeit begleitet, steht fest, dass sich durch die Corona-Pandemie vieles verändert hat. Dadurch, dass Demonstrationen viel weniger besucht werden und auch seltener stattfinden, hat sich für ihn der grundlegende Charakter des Aktivismus verändert. Er beobachtet zudem mit großer Sorge, wie gerade aufgrund der Pandemie neue Protestbewegungen an Bedeutung gewinnen, die die Regierung in ihrem Handeln grundlegend hinterfragen und die sich gegen die vorgeschriebenen Auflagen zur Wehr setzen.
Ich habe im März mehrere kleine Demonstrationen hier in Hamburg begleitet, die eigentlich hauptsächlich dafür notwendig waren, dafür zu kämpfen, dass überhaupt wieder Demonstrationen möglich waren. Das Thema war auch wichtig, weil es um die Aufnahme von Geflüchteten ging und die Öffnung von Hotels für Obdachlose und Geflüchtete. Aber der entscheidende Punkt an diesen Demonstrationen war tatsächlich, dass sie irgendwie dafür gesorgt haben, dass es eine Diskussion darüber gab, dass Demonstrationen auch in Zeiten der Pandemie irgendwie möglich sein müssen und ab irgendeinem Punkt dann auch möglich wurden. Und es gab Proteste, es gibt Proteste mit Hygieneauflagen, mit Abstand, aber der Charakter einer Demonstration hat sich schon verändert. Der Charakter von Protest hat sich verändert, es findet deutlich weniger statt. Oft sind die Demonstrationen und Proteste deutlich kleiner. Am entscheidendsten letztendlich ist, dass eine komplett neue Bewegung in einer sehr großen Größe sozusagen dazugekommen ist. Nämlich irgendwie diese Bewegung von Querdenken und den ganzen anderen Organisationen, die mit der Politik eben nicht zufrieden sind und ohne Abstand und oft ohne Maske protestieren gegen die Corona-Auflagen und die irgendwie mit Verschwörungstheorien und absurden Argumenten sozusagen auf die Straße gehen und auch aktiv gegen Journalistinnen vorgehen.
Trotz der derzeitigen Problematiken wird Marlene sich auch in Zukunft weiterhin im Rahmen von Protestbewegungen politisch engagieren. Diese Willensstärke ist es auch, die sie von anderen Gleichaltrigen unterscheidet. Durch den Alltag innerhalb einer Protestbewegung lernt sie zudem viel Nützliches, wie sie berichtet.
Ja, ich glaube, dass es für Gleichaltrige eher so ist, dass sie natürlich auch viel mit Hobbys und so weiter beschäftigt sind. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Hobby, was ja nicht wirklich ein Hobby ist, also wirklich einen Großteil meiner Gedankenwelt und meiner Zeit einfach einnimmt und mich zum Beispiel so auf Nachrichten, wo andere dann sagen, wow, okay, das ist ja blöd oder nehme das einfach auf, bin ich dann gleich so, ja, da müssen wir jetzt was gegen machen und dann schreibe ich in meine Ortsgruppe und sage, hey Leute, lasst mal eine Aktion machen. Und dann gehen meine nächsten 5 Tage darauf drauf, dass ich mir irgendwie eine Aktion gegen Erdgas organisieren, während andere sagen, ja, Erdgas ist irgendwie kacke. Genau, solche Sachen. Und ansonsten, glaube ich, ist es halt auch einfach viel sich mit Leuten vernetzen und viel reden und auch so Pressemitteilungen schreiben und solche Sachen. Also Kontakt haben zu Öffentlichkeitsarbeit und so Zeitungen und sowas, das macht man ja normalerweise nicht so wirklich. Das kommt dann eher später so im Beruf. Und das ist halt eine Sache, die Leute, die aktivistisch tätig sind, sich aneignen und selber lernen und so Skillsharing machen mit anderen, um sich zu befähigen, was zu verändern.
Auch für Janis Große steht fest, dass es sich trotz der aktuellen Umstände lohnt, weiterhin am Aktivismus festzuhalten. Für ihn sind es vor allem die vielen kleinen Gänsehautmomente auf den Protestbewegungen, die den Aktivismus aus seiner Sicht so besonders machen.
Es gibt schon immer wieder mal so Momente auf größeren Demonstrationen. Ich glaube, so das letzte war irgendwie eine dieser Black Lives Matter Demonstrationen, wo man irgendwie dann so kleine Gänsehautmomente hat, wenn man irgendwie merkt, so da ist so eine gemeinsame Energie da irgendwie. Oft sind es dann auch Schweigeminuten für irgendwie von Rassismus betroffene Personen oder so weiter, wo diese Stimmung irgendwie sehr spürbar wird und also es macht dann irgendwie oft betroffen oder man fängt dann auch selber an, über Dinge nochmal nachzudenken und merkt einfach so diese Energie.
Und genau das sind die Momente, die uns zum Nachdenken anregen. Versteht, ob online oder offline, wichtig ist, dass die Themen Aufmerksamkeit erlangen. Und dafür scheint Aktivismus in seiner traditionellen, wie auch in Verknüpfung mit seinen neuen Erscheinungsformen, unabdingbar. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Episode angelangt. Einen großen Dank an unsere Interviewpartner Marlene Vogelsang, Daniel Stemmler und Janis Große für ihr Mitwirken. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen.
Genau, das war's von uns. Wir hoffen, ihr bleibt alle gesund. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.